Kommunikationspuls von und mit dem Kommunikationsexperten Dr. Thorsten Klein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Kommunikationspuls, wir verhandeln heute, denn wir schalten nach Solingen und treffen dort Matthias Bullmann und ich freue mich sehr, dass er die Zeit heute für uns hat, weil er ist einer von nur, ich glaube, 61 Deutschen, die bei Gary Nüssner, dem FBI-Chefverhandler, eine Ausbildung gemacht hat. Hallo nach Solingen.
Moin, lieber Thorsten, grüß dich. Grüße ins Saarland.
Ich freue mich sehr, Matthias, dass das heute funktioniert mit uns beiden, weil als ich gelesen habe, du warst beim FBI-Chefverhandler zur Ausbildung, habe ich mich gefragt, was hast du denn dort mitgenommen? Wie hat das denn deine Perspektive auf Verhandlungen und Kommunikation verändert?
Ja, Thorsten, das Spannende ist gar nicht so viel, weil ich habe auch während dieses, also ich habe den auf einer Konferenz auch kennengelernt, habe danach auch eine Ausbildung nochmal bei ihm gemacht und die ersten Fragen, die ich gestellt habe, waren auch zu anderen Menschen, bei denen ich dort lernen durfte, was ist denn eigentlich das Besondere am Krisenverhandeln? Und am Ende des Tages geht es, wie beim Verkauf, wie bei aller Kommunikation, um Emotionen. Es geht bei der Krisenverhandlung im Speziellen darum, in einer sehr, sehr kurzen Zeit eine emotionale Verbindung zu dem Täter, Frauen gibt es in dem Bereich fast gar nicht, vielleicht im Promillebereich, aufzubauen und ihn davon zu überzeugen, dass das jetzt nicht die richtige Möglichkeit ist, den Tag zu beenden, sondern dass es da bessere Möglichkeiten gibt. Also im Endeffekt muss ich meine eigenen Emotionen unter Kontrolle haben, was uns sicherlich oftmals nicht so leicht findet. Also ich bin geschieden und ich habe eine gute Verhältnis zu meiner Ex-Frau, aber am Anfang muss ich sagen, musste ich mich da sehr zusammennehmen. A und B, dass ich die Emotionen der Gegenseite reguliere. Und das, je nach Situation, ist gar nicht so einfach, gerade in dem Bereich. Also das ist das Geheimnis, was ich mitgenommen habe, Thorsten.
Es klingt ja in der Tat sehr einfach, ne, was du gerade beschreibst.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, in der jeweiligen Situation ist es hochkomplex.
Ja, also er hat mir ein Beispiel erzählt, dass es eine Geiselnahme an einer Schule gab und der Geiselnehmer wusste, dass der Geiselverhandler vom FBI eben auch der Ehemann der Lehrerin war. Und dann hat er ihm erstmal erzählt, was er alles mit seiner Frau machen wird. Und dieser Geiselnehmer war jetzt auch schon vorbestraft. Also es konnte ihm abgenommen werden. Und dieser Verhandler ist so cool geblieben und hat die Situation zu Ende gebracht. Ja, ich glaube, da kann man dann sehen, da geht es nicht um fremdes Leben, sondern geht es halt um die eigene Familie und trotzdem wird dann verhandelt. Also auf dem Level passiert der Emotionsregulierung. Ja. Und dass die Sache ist, ich habe das ja mal gefragt, wie geht ihr in diese Verhandlungen rein eigentlich? Was passiert dann? Und ich habe auch 911-Calls gehört, wo die mit den Geiselverhandlern vom FBI gesprochen haben, die Täter. Und da geht es nur um den Täter. Das ist so, als wenn wir jetzt reden und ich sage, hey, ich habe hier noch eine Dr. Pepper, kann ich dir kurz vorbeibringen? Hast du Hunger? Es geht nur einzig und allein im Fokus um den Täter, um an ihn ranzukommen, um hier eine Verhaltensveränderung zu bewirken. Es ist völlig egal, ob der gerade 10 Menschen abgeschlachtet hat, ob da gerade ein verblutender Polizist irgendwie liegt. Da fragt man dann nochmal am Rande nach, aber es geht primär um diese Person, damit diese Situation zu Ende ist, weil es gibt meistens ja auch noch andere Opfer. Das ist wahnsinnig und es hat im Endeffekt, ich will nicht sagen, dass es meine Sicht auf die Dinge nochmal verändert hat, es hat sie einfach bestätigt und ich wusste, dass ich mit meinem Konzept immer in die Emotion zu coachen oder auch in der Kommunikation dort den Fokus drauf zu legen, dass ich da an der richtigen Stelle bin. Und das fand ich spannend.
In der Tat sehr spannend. Ich stelle mir gerade die Frage, welche Kompetenz muss denn dann der Verhandlungsführer, also muss ich denn selbst dann besitzen, um an den Täter ranzukommen? Ist das Empathie? Ist das eine emotionale Intelligenz oder was ist das?
Genau das, was du sagst, das ist im Endeffekt beides. Also ich habe mit Gary eine 1-zu-1-Übung gemacht, auch in 2 Tagen in Mainz. Und ich war ein Crack-Dealer, der ein Juwelier dementsprechend auch überfallen hat. Und es hat nicht so ganz geklappt. Und ich sollte halt sehr aggressiv sein. Und also das ist Magie, die da in diesem Gespräch passiert ist. Also ich habe die Liebe und Fürsorge dieses Mannes wirklich gespürt. Das klingt jetzt total spooky, aber dieses Behavioral Change Stairway Model mit den 5 Stufen ist für mich als Coach eh No-Brainer, weil es geht erstmal darum, also in dem ersten Schritt geht es darum, mit der Gegenseite Kontakt aufzubauen. Ja? Und das ist wie, wenn ich coache. Also ich habe an der Uni Köln am INNIKE-Institut habe ich das gelernt, nicht zu werten, offene Fragen zu stellen, Ruhe, die andere Person zu bestätigen, nachzufragen, meine eigenen Worte zu verwenden und also alles in einem ganz entspannten Umfeld, um dann eben auch in den nächsten Schritten dann Empathie zu zeigen, im nächsten Schritt. Das heißt, dass die andere Person spürt, ah, hier ist jemand, der sich für mich interessiert. Ja, es gibt ja ganz oft den Fall, dass nach dem Erstkontakt auf einmal die Geiselnehmer anrufen. Das ist ein Bingo, Jackpot, weil die merken, da ist was schiefgelaufen. Ja, also wir müssen ja immer überlegen, so Geiselnahmen, das sind in den meisten Fällen sind das Kurzschlussreaktionen. Deswegen hat er auch das Buch Stalling for Time genannt, ja, wo er sagt, wir müssen, ne, in der Regel nach 2 Tagen ist so ein Ding auch durch, wir müssen Zeit ins Land ziehen lassen. Gucken, dass er da nichts weiteres anrichtet und dann wird er schon von alleine aufgeben. Die Möglichkeiten sind jetzt nicht so groß, die er hat am Ende des Tages. Ne? Und in der 3. Stufe kriegen wir dann den Rapport. Und das ist nichts anderes, als wenn ich, mein Ausbilder nannte es immer das Einschwingen am Anfang. Ja, wenn ich mit meinen Klienten dementsprechend dann auch anfange, ist das die erste Phase. Und ich war auch da bei Dick Eilert, ne? Wir hatten es ja vorhin schon besprochen, M-Trace habe ich ja auch gelernt. Und was immer kam, war, Matthias, wie schaffst du es, so schnell mit der Gegenseite Kontakt aufzunehmen? Und ich habe dir das erzählt, ich war 5,5 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, als ich 11 bis 16 war und in der schwer erziehbaren Wohngruppe hier in Apprath und Halveshof. Und da konnte ich das auch, weil das war überlebenswichtig. Das ist eine Gabe. Das heißt, ich muss dafür weniger lernen. Ich kenne aber ganz viele auch aus den Ausbildungen, die da Schwierigkeiten mit haben, die dann sehr holzig vorgegangen sind und dann die Übung gemacht haben, ohne ja vorher sozusagen die Erlaubnis fürs Coachen zu bekommen, ne, im Rapport. Und das ist für mich, was ich mitgenommen habe, eins der Geheimnisse und natürlich ganz viel lernen. Und wenn du in so einer Krisenverhandlung bist, dann bist du ja nicht alleine. Du bist am Telefon und hinter dir ist ein Team von anderen professionellen Verhandlern, die dich coachen, ja, die Umfeldinformationen aufnehmen, die mithören. Und dann gibt es einen, der dich dann auch coacht. Ja, manchmal geht das ja auch über mehrere Tage. Und dann war meine Frage, Gary, was machst du dann, wenn du eine Woche oder hier 50 Tage in Waco verhandeln musst? Also du willst ja dauernd verhandeln, sagt er. Ja, dann muss es da Übergaben geben. Und zwar so Übergaben, dass der Trust, dass das Vertrauen auf die andere Seite, also auf die andere Person mit überspringt. Ja, und das ist, also ich fand das schon krass. Aber
Thema,
eigentlich, im Endeffekt geht es um Emotionen.
dieses
Punkt.
Thema Trust, das ist ja gerade das, was du jetzt nochmal gesagt hast. Es geht um
Ja.
Emotionen. Ich frag mich gerade, wie baut man denn in der Tat dieses Vertrauen auf zu einem Menschen, der in einer Ausnahmesituation ist, den man ja möglicherweise noch nie gesehen hat? Und man ein klares Ziel ja vor Augen hat. Wie geht das mit diesem Vertrauensaufbau? Gibt es auch dort etwas Praktisches, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können?
Absolut. Stell dir vor, es ist dein bester Freund und der hat gerade einen bescheidenen Tag. Punkt. Ja, der hat gerade einen ganz bescheidenen Tag. Der ist hochemotional. Und er überlegt dir mal, wie du den nur mit Worten, ohne den zu berühren, runterbekommst. Also als allererstes viele Fragen stellen. Ruhige Sprache, freundlich sein. Ja, wenn ich also im 1-zu-1-Kontakt bin, jetzt wie wir hier bei Zoom oder im Persönlichen, dann bestätigen, positive Haltung, A und O sind offene Fragen. Dann paraphrasieren hilft halt auch. Also wenn ich jetzt so ein bisschen so das Gefühl habe, wenn du jetzt eine Aussage machst, ja, das ist alles doof, sage ich habe jetzt mitgenommen, dass das für dich jetzt keine schöne Situation ist. Das klingt als No-Brainer, ist es aber nicht. Ja, oder dann auch das Thema Ich-Botschaften senden. Ja, nach dem Motto, Thorsten, für mich nehme ich gerade wahr, dass du extrem aufgewühlt bist und dass das eine Situation ist, die jetzt nicht unbedingt von dir gewollt war. Richtig? Ja, also über solche Methoden komme ich dann in der ersten Stufe auf jeden Fall erstmal über den Kontaktaufbau. Bei der zweiten geht es dann um die Empathie und jetzt kommt die wirklich Rocket Science. Ich sage immer, das ist für mich ein No-Brainer, aber auch mein Traumatherapeut sagte zu mir, Matthias, weil das ist für dich, das ist wie eine zweite Haut, das hast du drin. Dann geht es nämlich darum, dass ich aus der Position der anderen Seite die Welt wahrnehmen muss. Ich muss verstehen können, warum macht diese Person das? Ja, was ist da eigentlich passiert? Ja, also wir haben ja ganz, das fängt ja im täglichen Business an. Ja, ich bin ja jetzt nun auch geschieden und am Anfang bin ich auch emotional gewesen, obwohl wir eine gute Scheidung verhandelt haben. Aber ganz offen gesprochen, ganz oft bin ich an meine Grenzen gekommen. Und da hat es mir geholfen, mal in den Körper meiner Ex-Frau reinzuschlüpfen und mir zu überlegen, aus welchem Blickwinkel sieht sie das denn? Ganz oft, wenn wir auch im persönlichen Kontakt sind, jetzt unabhängig von Krisenverhandlungen, ist es auch eine Fairnessfrage, wo andere uns sagen, ich finde das hier, du behandelst mich unfair. Und dann gibt es ja ganz oft die Menschen, die sagen, ich verstehe das gar nicht. Das ist, beide haben recht. Ja, Fairness ist ein großes Ding, muss man drüber reden. Und versetz dich doch mal in die Lage der anderen Person. Und das können eben nicht viele. Das Thema Fragen, geduldig nachfragen, Ruhe bewahren, okay, das glaube ich, kriegt noch jeder Mensch hin. Irgendwie, egal wie emotional er angefasst ist. Nur das Thema, ich versetze mich, Thorsten, in deine Lage und sehe aus deinen Augen deine Handlungen, um sie zu verstehen, um es nachzuempfinden. Das ist etwas, das musst du lernen. Das musst du anwenden. Das ist auch gar nicht so schwer. Ne? Dann lerne ich zu coachen und habe halt viele, diese ersten 10 Minuten, wenn wir immer einschwingen, dann lernst du das schon. Ja, das ist auch keine Rocket Science, aber da versagen halt echt viele. Ja, weil sie wollen das gar nicht. Sie sagen, das ist doch gar nicht, warum macht die sowas? Ne, du kennst ja ganz oft diese Aussage, ich verstehe das nicht, aber dann muss man doch nicht das machen oder dann muss man doch nicht jenes machen oder dann muss man doch nicht welches machen. Ich sehe das gerade ganz oft in der Diskussion, ein bisschen politisch dürfen wir werden, aber dann wählt man doch nicht die AfD. Und dann sage ich den Leuten, versetzt euch doch mal, wir reden über teilweise 30, 35%, die gerade in der Theorie haben. Ich meine, du bekommst ja im politischen Bereich. Das sind keine 5 oder 3%. Versetzt euch in die Lage dieser Menschen. Und zwar nicht in der, die irgendwie den Aufmarsch proben, da gibt es ja auch welche von, die sind eh verloren, sondern in den ganz normalen Bäcker von nebenan, in eurem Kumpel, in den Unternehmer, der sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ah, das kann ich doch nicht, das sind alles. Und genau da fängt es ja schon an. Da sind wir nicht in der Lage zu sagen, ich gehe mal in die Person rein und aus deren Sicht, aus deren Leidensgeschichte, aus deren Lebensgeschichte betrachte ich die Situation und habe wirkliches Verständnis. Ich sage nicht, dass ich alles gutheißen muss, aber um da wirklich mal reinzukommen, ja, wenn du das kannst, dann ist das ein Game Changer der Kommunikation.
Wie ist das denn mit diesem Thema, sich in die Lage des anderen zu versetzen, Matthias? Was hat denn Gary Nösner dir mitgegeben, was dir geholfen hat, dich besser in die Lage des anderen versetzen zu können? Weil auch das ist ja relativ einfach dahergesagt. Was muss man denn alles wissen über den anderen, um das tun zu können?
Grundsätzlich gar nichts, weil die wussten ja auch nicht viel. In der ersten Phase dieses Behavioral Change Stairway Models sind ja diese 5 Schritte, wobei die letzten beiden sind halt dann irgendwann, dass ich dann die Beeinflussung mache und dass die Beeinflussung stattfindet. Die ersten drei sind ja die wichtigsten, die Grundlagen, dass ich zuhöre und dass ich vor allen Dingen wertfrei zuhöre. Also, und das habe ich sehr gut mitgenommen, weil wenn ich mit einem aufgebrachten Kunden oder mit einem aufgebrachten Mitarbeiter rede, ich mache ja auch viele Transformationen in Unternehmen, Und Transformation ist etwas, so Change, das ist nicht immer beliebt. Und da gehen manche Menschen auch über den Jordan sozusagen oder über die Wupper, wie wir hier im Rheinland sagen. Und das hat mir geholfen. Wertfrei. Das ist extrem wichtig. Und die meisten sehen eben die Aussagen der anderen Seite aus ihrer Perspektive, mit ihrer Lebens- und Leidensgeschichte. Und du musst dir vorstellen, dass du selbst wie ein ungeschriebenes Blatt Papier bist. Und jetzt schreibt da jemand etwas drauf auf dein Blatt Papier. Und du wertest es nicht. Du fragst nach. Du generierst ganz viele Informationen, auch im professionellen Verhalten. 80% Fragen. Wir wollen die wirklichen Beweggründe haben. Und ich hatte ja diese Übung. Und irgendwann, das war, stimmt, das war ein Game Changer. Also er hat eine ganz ruhige Stimme gehabt, aber nicht so wie so eine Pflegeperson. Ich habe Zivildienst gemacht in der deutschen Krankenpflege, sondern wirklich wie ein Mensch, der mir Gutes will und der sehr ruhig und klar spricht. Ich habe mich nicht irgendwie auch verarscht gefühlt. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann kam es immer zu der Situation, Matthias, aber du willst doch auch nicht, dass hier noch jemand verletzt wird, oder? Nee, will ich nicht. Und das ist der Kickpunkt gewesen. Ich habe wirklich versucht, aggressiv in dieser Übung dagegen zu halten und habe da richtig Gas gegeben. Und ich habe es 10 Minuten auch durchgehalten, aber er sagte, ja, eigentlich wärst du jetzt schon umgekippt sozusagen, aber du hast es gut weitergespielt. Und es war auch schwer, das weiterzuspielen, weil ich habe wirklich diese Liebe des Menschen gespürt, dass er mir etwas Gutes will. Ja, und du darfst dich auch von nichts anderem ablenken lassen. Wenn dann irgendwelche Leute drüber rumschießen, oder ich meine, wenn du in Amerika eine Geiselnahme hast, dann sind da auf einmal 100 Leute. Mit SWAT-Teams, Tactical Units, dann kommen die ganzen Pressefuzzis, sage ich mal, oben mit ihren ganzen Hubschraubern. Das ist ja ein Event dann. Ja, dann hast du, dann, und du bist ja selbst 50 bis 100 Meter weit entfernt in Trucks vom FBI oder vom SWAT-Team, um dann dementsprechend auch geschützt zu sein. Und das ist eine besondere Situation. Das musst du alles halt auch covern. Und das ist halt kein 9-to-5-Job. Es kann sein, du bist kurz vor Ende deiner Schicht und du musst jetzt nochmal raus und auf einmal sind da noch 2 Tage. Ne? Also das ist, und das kann ich nur jedem eben mitgeben. Hört ehrlich zu und bewertet nicht. Und dieses Nicht-Bewerten, auch ich als wirklich mehrfach professionell ausgebildeter Coach und Verhandler, habe ja als nicht erkannter ADHSler auch eine Meinung und kann ja auch Sätze von Menschen zu Ende sprechen. Und das dann zurückzufahren und nur zuzuhören und eben nicht schon die Lösung zu kennen, keine Wertung reinzupacken, das ist wirklich nicht leicht. Obwohl es ein No-Brainer ist. Auch dieses Behavioral Change Survey Model, wenn man sich anguckt, das ist ein No-Brainer. Viele Fragen stellen, dann in die Person reinversetzen aus ihrer Sicht. Ja, okay, dann gibt es den Rapport und dann habe ich die Erlaubnis, mit der Person zu arbeiten. Und das ist jetzt unabhängig von Krisenverhandlungen und das ist jetzt auch im persönlichen Umfeld. Ja, es ist ja auch beim Dating. Also ich kann dieses Prinzip auch beim Daten anwenden. Oder ich habe einen Fehler gemacht, als ich von dieser Konferenz zurückkam, war ich ein bisschen länger bei den Eltern meiner besten Freundin. Und bei mir ist immer so, Schatz, ich bleibe eine halbe Stunde, da wären dann 2 Stunden raus. Das ist noch nicht mal böse von mir. Und dann habe ich mir gedacht, Mist, dann rief sie an, war ich auf dem Rückweg und dann ging es richtig zur Sache. Ich dachte mir, okay, Mist, wie kriegst du das Ding jetzt von der Platte? Und dann habe ich mir einfach gesagt, du bist jetzt eine Geiselverhandlerin und ich mache das Behavioral Change Survey Model mit dir. 10 Minuten später war der Streit vorbei. Und ich habe mir später auch gesagt, ja, ich habe dich jetzt als Geiselverhandlerin behandelt und bin dieses Konzept mit dir durchgegangen. Sie sagte, ja, das war echt gut, weil ich habe mich verstanden gefühlt und du hast nicht gewertet, du hast nicht dagegen gearbeitet, das war total super. Und wir haben eine Lösung gefunden, ja. Aber es fiel mir da schon super schwer, weil ich eine persönliche Meinung habe, weil ich persönlich involviert war, weil ich emotional involviert war, weil ich das gar nicht so schlimm fand. Und ich musste komplett dieses weiße Blatt Papier sein und mir alles anhören und dann darauf mit reagieren.
Muss
Also,
es denn erst knallen,
nee.
damit der andere dann auch, sagen wir, sich öffnet und dir dann erzählt, was ihn drückt, damit du überhaupt dieses Modell anwenden kannst? Oder geht das auch anders?
Nein, und dieses, also ich, benutze dieses Modell aber intrinsisch, auch wenn ich neue Menschen kennenlerne. Also das ist, ja, das nutze ich, wenn ich Menschen kennenlerne.
Wie ist das denn mit Ablehnung? Was ist denn der beste Weg, dann sagen wir mal, starkem Widerstand klarzukommen? Insbesondere, ne, wenn du jemanden neu kennenlernst und merkst, oh, da geht nichts, aber du musst.
Also Ablehnung, es ist die Frage, wie sie kommuniziert ist. Fühlen wir eine Ablehnung? Oder ist es, dass der Thorsten sagt, ey Matthias, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde dich als Kommunikationspartner echt scheiße. So, das eine ist das Gefühlte. Da kann ich ganz ehrlich auch sagen, also da muss ich mich selbst überprüfen, was triggert mich an der anderen Person. Manchmal ist es nämlich die eigenen Trigger, ja, die uns dagegen angehen lassen. Oder aber es ist wirklich, dass jemand sagt, ganz ehrlich, Matthias, mit dir kann ich nicht kommunizieren. Und auch da habe ich doch wieder gewonnen, weil die Person sagt das, kommuniziert das und ich kann dann nachfragen. Da bin ich ja auch wieder in der ersten, ne, in der ersten und vielleicht in der zweiten Stufe, dass ich sage, okay, nehme ich jetzt wahr, was magst du mir einmal erzählen, was der Grund dafür ist? Also ich bin da ein bisschen überrascht, Thorsten. Ja, und da geht es eben dann, wenn die Antworten kommen, darum, dass ich mich schnellstmöglich in die Haut der anderen Person begebe und aus derer Sicht das sehe und schaue, okay, was braucht sie jetzt eigentlich? Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Vertrieb bin, ja, oder in der Kommunikation, ich muss mit der anderen Person arbeiten, auch als zum Beispiel, als Reporter zum Beispiel, ja, dann geht es auch darum, das eigene Ego unter Kontrolle zu haben, weil irgendwas triggert mich. Ich glaube, dass jeder Mensch mit einem anderen Menschen kommunizieren kann. Ja, dafür sind wir irgendwie auch gut aufgestellt und dass es entweder die eigenen Trigger sind, das eigene Ego ist und das müssen wir und dann wieder zurück zum weißen Blatt Papier. Ja, da steht nichts drauf. Da wird was draufgeschrieben und wenn die andere Person nicht persönlich verletzend ist, dann hat es in der Regel was mit mir zu tun.
Muss man sich in so einer Situation anpassen können? Also ist Anpassungsfähigkeit eine Methode oder eine Voraussetzung? Vielleicht so, weiß nicht, eine Kompetenz ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber muss
Oh, es ist
man
schon eine
flexibel
Kompetenz
sein?
anzupassen, weil du musst über deinen, das ist eine gute Frage, Thorsten, weil du musst über dein eigenes Ego springen. Und das haben wir alle drin. Das haben wir alle drin. Und wenn wir mit der anderen Seite arbeiten wollen, dann müssen wir unser Ego zurückstellen. Und dann müssen wir uns auch dementsprechend, das ist ja auch der zweite Schritt, Empathie, anpassen können, empathisch sein. Und wenn wir das nicht wollen, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ich allerdings immer wieder mit Menschen unterwegs bin, die vielleicht nicht ganz meiner Meinung sind, also ich sag mal so Reporter zum Beispiel, ich habe da hohen Respekt vor, ja, also auch so Kriegsreporter oder so, wenn ich dann den Ronzheimer sehe, wie der von der Bild da mit allen möglichen Leuten auch unterwegs ist, hohen Respekt, ja, weil es geht ihm um die Sache und natürlich ist der dann mit irgendwelchen Schlechtern aus irgendwelchen Regionen unterwegs und interviewt die. Ja, er muss aber sein eigenes Ego, seine eigene Wertung zurückstellen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass auch Paul Ronsheimer ein glühender Demokrat ist. Und wenn der in einigen Regionen der Welt unterwegs ist und dort die Interviews führt, ist der, glaube ich, innerlich zerstört. Nur er nimmt das komplett weg, um der Sache zu dienen. Ja, und ich finde, und auch mich selbst betrifft das manchmal, dass wir alle so ein bisschen mal auf unser Ego aufpassen sollten. Und ich nehme immer das Beispiel auch der Scheidung, weil es da eben am meisten knallt. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch übrigens, das heißt Verhandeln mit dem Teufel, ja, Bargaining with the Devil. Und dort gibt es eine Geschichte, die alles über das eigene Ego aussagt. Und zwar gibt es die Geschichte eines Juden in den 40er Jahren in Osteuropa. Und damals wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einer der obersten Nazis dahingeschickt, um im Endeffekt dort ja, alle Menschen nach Auschwitz und Co. zu schicken. Und dieser Mensch war die Kontaktperson für diesen Nazi und hat dann mit ihm eine Beziehung aufgebaut, hat angefangen zu rauchen und Eichmann war das, genau, ich glaube, der Eichmann war das, genau. Und hat dann später auch gesagt, dass er die Gespräche mit diesem Juden schätzt und dass die auf Augenhöhe waren. Also nur um das klar zu machen, Adolf Eichmann war die Ideologie. Das war irgendwie kein Opfer, irgendwie, der das machen musste, weil sonst passiert seiner Familie was Schlimmes. Er war die Ideologie. Der kommt da hinten hin, soll alle Juden vernichten lassen. Und dieser Jude als Kontaktperson, der das für ihn mit, also der dort mit organisieren soll, als Zwischenstation, als Kommunikationskanal, hat so intensive Gespräche mit ihm auf Augenhöhe, dass er es sogar schafft, dass ein in Anführungszeichen fehlgeleiteter Zug nach Auschwitz nach Palästina umgeleitet wird. Das muss man sich nicht mal vorstellen. Also auch ein Adolf Eichmann riskiert damit auch sein Leben, weil die haben alle nach Auschwitz zu gehören, nicht nach Palästina. Das war nicht seine Aufgabe, die er sich selbst gegeben hat. Ja, wie schaffe ich das denn? Indem ich die wirklichen Bedürfnisse meines Gegenübers kenne. Und jetzt bitte nicht denken, dass ich jetzt hier, oh, die armen Nazis, denen geht's ja. Das sind auch Menschen gewesen, ja, und die hatten auch Bedürfnisse. Und der Typ stand ja auch jeden Tag kurz davon, von irgendeinem seiner eigenen Leute gemeuchelt zu werden, weil sie alle da irgendwie beim Führer irgendwie gut dastehen wollten. So, der durfte sich nichts erlauben. Der hatte auch keine Vertrauensperson. Ich schwöre dir, die hatten keine Vertrauensperson. Ich bin oft genug in DAX-Vorstandsetagen unterwegs gewesen und weiß, ganz viel Narzissmus und ganz wenig Vertrauen und ganz viel Einsamkeit. Und das hat der genutzt und hat ihm diese Leere gefüllt. Und ich sag mal, dafür. Dieses Beispiel nehme ich immer und immer wieder. Ich war auf einer agilen Konferenz in Finnland, wo die alle, das war mucksmäuschenstill. Ich gesagt habe, wenn ihr verhandeln lernen wollt, wenn ihr euer Ego rausnehmen wollt, dann lest euch diese Geschichte durch, Bargaining with the Devil, und überlegt euch mal ganz genau, ob ihr euer Ego bei irgendeiner Geschäftsverhandlung, wo es vielleicht um 200.000 Euro geht, rausholen müsst. Und denkt immer wieder an diesen Menschen, der. Man weiß nicht, wie viel, aber man sagt, das war so ein bisschen der Schindler des Ostens auch damals, der tausende Menschen das Leben gerettet hat. Ist dann auch verarmt in der Schweiz gestorben, weil ich kannte den Namen auch nicht. Aber ich finde diese Geschichte immer sehr schön zu erzählen, wenn es um das eigene Ego geht. Weil der hat ja im Endeffekt organisieren müssen mit einem der obersten Nazis, dass seine Community getötet wird. Und anstatt dann in was auch immer zu verfallen, was ja auch verständlich gewesen wäre, Thorsten, ist der hingegangen, hat sich überlegt, wie kann ich jetzt helfen? Und im Endeffekt hat er sich an den Nazi rangewanzt. Und wenn der schon sagt, ich habe auf Augenhöhe mit dem kommunizieren können, über Stunden lang. Also ich habe das Kapitel gelesen, habe nur mit dem Kopf geschüttelt, habe gesagt, was ein geiles Beispiel für. Ego raus, es geht nur um die Sache, es geht nur um die Bedürfnisse der Gegenseite und es geht um Wertschätzung. Weil es so konträr ist und es macht am Anfang eigentlich gar keinen Sinn. Solchen Leuten bringe ich doch keine Wertschätzung gegenüber. Es ist doch egal, was die wollen. Richtig, außer ich will mit ihnen verhandeln. Dann habe ich besondere Regeln, dann habe ich Wertschätzung, dann habe ich zu gucken, was sind die Bedürfnisse und dann habe ich eben die Bedürfnisse auch zu befriedigen. Und dann komme ich ganz schnell ganz weit. Und die meisten scheitern daran, weil das eigene Ego und die eigenen Trigger kicken. Und ich habe viele Fortbildungen jetzt auch für die Selbstkontrolle im professionellen Verhandeln auch gehabt. Das ist keine Spaßveranstaltung. Auf dem Level dann auch das eigene Ego, die eigenen Trigger, die eigenen Schatten der Vergangenheit unter Kontrolle zu halten und eben nicht rauszulassen. Und das ist dann sich sehr mit der eigenen Person und den eigenen Fehlern auseinandersetzen. Das wollen wir meistens nicht.
Ich glaube, Matthias, wir könnten noch in der Tat stundenlang über diverse Themen und Beispiele und Fallbeispiele weiterreden. Mich würde zum Abschluss, ich gucke immer, dass dieser Podcast so nach einer halben Stunde vorbei ist, weil das ist die Zeit, die man im Saarland braucht, um von A nach B zu kommen.
Ich hörte davon, ich hörte davon.
Was geben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern denn mit? Achtung! Was Sie bei der Vorbereitung auf eine solche Verhandlungssituation, in welcher Situation auch immer, denn im besten Falle machen sollten.
Der Grundtipp, den ich wirklich allen mitgebe, ist, guckt euch an, was die andere Seite wirklich für Bedürfnisse hat und befriedigt diese. Und Auch wenn es um etwas geht, was ihr verhandelt, muss es nicht unbedingt sein, dass dort die wahren Bedürfnisse liegen. Guckt euch genau an, was die andere Seite wirklich will. Was sind deren Bedürfnisse und baut ein Angebot, das das mit einbezieht. Und das sind manchmal No-Brainer-Sachen. Das ist wahnsinnig, was ich da schon erleben durfte. Was sind die wirklichen Bedürfnisse der Gegenseite? Und die hat jeder. Ja, ob es jetzt vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, mit dem verhandelt ihr und der braucht dann auf einmal, der ist glühender Saarbrücken-Fan und weint jeden Tag, weil er diese Karte nicht fürs DFB-Pokal-Halbfinale bekommt. Ja, bis im Finale auf uns Leverkusen treffen. Na? Und wenn wir nicht wieder Vizekusen haben, ist ein Ende, Freunde der Sonne. Ja? Und das hat nichts mit der Verhandlung itself zu tun. Aber ihr wisst es und habt dann jemanden, wo ich habe hier, das ist nicht der beste Platz, aber kann ich dir besorgen? Und auf einmal habt ihr ganz andere Voraussetzungen in dieser Verhandlung. Ja, genau. Bei einer Krisenverhandlung damals war es übrigens ein Hoodie. Ja, wie einer der SWAT-Leute hat dann den Menschen, der mir nach 2 Tagen gefragt, sag mal, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass die ganzen Leute mich sehen und meine Eltern sich schämen müssen im Fernsehen. Und dann hat er gesagt, ich habe hier einen Hoodie. Ja, den kann ich über den Kopf packen. Und er so, ja, alles klar. Und dann war nach 2 Tagen, war diese Krisenverhandlung, diese Geiselnahme beendet. Das war kein böser Junge, das war eine emotionale Kurzschlussreaktion. Und ein Hoodie hat diesen beendet. Warum? Weil die wirklichen Bedürfnisse war Anonymität. Dass der irgendwann später durch die ganze Presse gezogen wurde, ist natürlich klar. Aber in dem Augenblick hat er gesagt, komm, machen wir. Ja.
Sehr
Bedürfnis.
spannend. Dann nehmen wir diesen Hoodie dann in der Tat mit.
Ja,
Matthias, ich
genau.
danke dir sehr herzlich für die wunderbaren Einblicke. Ich finde in der Tat das, was du gesagt hast, sehr faszinierend, weil man von dem Großen ja fürs Kleine sehr viel mitnehmen kann, weil
Absolut.
man von dem, was man im Großen, also FBI, so lernt, dann auch im Alltag ja jede Menge einsetzen kann. Und das ist genau auch meine Intention, dass bei dem Kommunikationspuls jeder etwas für den Alltag mitnehmen kann. Ich danke dir sehr herzlich und das darf ich als Mitglied des ersten FC Saarbrücken sagen. Ich drücke dir für die Meisterschaft alle Daumen, dass Bayer Leverkusen es endlich schafft.
Vielen, vielen Dank. Und ich würde dir so gerne das Gleiche für den DFB-Pokal wünschen. Wir sind allerdings leider auch noch drin. Sollten wir natürlich nicht mehr drin sein am Mittwoch, dann drücke ich euch alle Daumen, die ich habe. Also ihr habt eine geile Saison, also unfassbar, was ihr da geleistet habt. Danke für das
Matthias,
Gespräch.
damit schließen wir die Fußballdiskussion, weil auch hier könnten wir stundenlang weitermachen. Matthias, ich danke dir sehr. Bis bald.
Bis bald.